Die, die mich etwas näher kennen, wissen, ich sehe gerne gute Spielfilme. Guter Spielfilm heißt eine gute Story, gut gespielt, gute Schauspieler. Und einer ist, heißt Der Insider. Der basiert auf einer wahren Begebenheit, einer wahren Geschichte. Der Insider, das ist ein Chemiker, der ein paar Jahre für eine amerikanische Tabakfirma gearbeitet hat in der Forschungsabteilung. Und sein Auftrag war, dem Tabak zusätzliche Stoffe beizumischen, um den Effekt des Nikotins zu verstärken, um letztlich die Menschen, die Raucher, stärker in die Abhängigkeit hineinzuführen, was dazu führt, dass mehr Zigaretten geraucht und verkauft werden und der Umsatz des Konzerns steigt. Und irgendwann konnte er das mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren und dann hat er gekündigt. Und im Rahmen der Kündigung ging es darum, dass er eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen muss. Das heißt, du kündigst jetzt, aber es ist dir untersagt, unter Androhung von Konsequenzen. Du darfst nicht über das sprechen, mit niemandem, über das, was du hier bei uns in der Firma gemacht hast. Und das hat er unterzeichnet, er hatte fast keine andere Wahl. Und dann kündigt er. Und dann kommt eine zweite Person ins Spiel, das ist ein Produzent einer Nachrichtensendung, eines Nachrichtenmagazins in den USA, 60 Minutes. Und dort werden unter anderem Menschen interviewt, die man sonst weniger vor der Kamera sieht. Dort werden Menschen interviewt, die Dinge sagen, die man sonst nicht so hört. Können wir die Lautstärke etwas zurückdrehen? Ich glaube, das hallt etwas. Und der Auftrag des Produzenten ist es, solche Leute, interessante, spannende Leute zu finden, mit ihnen das Interview vorzubesprechen, sie auf das Interview vorzubereiten, zu schauen, wo machen wir die Aufnahme. Es finden nicht alle im Studio statt, sondern irgendwo an anderen Orten. Und dieser Produzent kommt eigentlich beiläufig in Kontakt mit diesem Chemiker, hat dort einen Bericht, den er nicht ganz versteht, sagt, können Sie mir das erklären? Und dann erklärt er ihm dies und das und sagt dann irgendwann den Satz, über das und das darf ich nicht sprechen. Dann gehen natürlich bei einem Journalisten alle Lichter an, hoppla, darüber darf ich nicht sprechen. Warum darfst du nicht darüber sprechen? Über was darfst du nicht sprechen? Und dann entsteht eine Beziehung und der Chemiker sagt ihm dann immer mehr von dem, was er gemacht hat und worüber er eigentlich nicht sprechen darf. Und dann denkt der Produzent, genau das wäre etwas für unsere Sendung, für ein Interview, das ausgestrahlt wird. Aber der Mann, der Chemiker, ist hin und her gerissen. Was ist, wenn ich das mache? Was hat das für mich für Konsequenzen? Irgendwann bekommen sie in der Firma Wind davon. Hoppla, der denkt drüber nach, Dinge öffentlich zu machen. Man setzt ihn unter Druck, er bekommt Morddrohungen. Im Verlauf dieser Geschichte zerbricht die Ehe dieses Mannes. Die Frau sagt, ich halte das nicht mehr aus, diesen Druck. Und das ist so ein Auf und Ab und immer wieder, ja, können wir das Interview jetzt durchführen? Wird das ausgestrahlt oder nicht? Das ist auch für den Produzenten nicht ganz einfach. Und dann gibt es eine Szene, wo er ein paar Tage am Meer verbringt und wo er effektiv im Wasser steht, um dort sich etwas zu entspannen und doch am Telefonieren ist. Und das ist ein schwieriges Telefonat und es endet nicht so erfreulich, wie er sich das gewünscht hat. Er geht dann ins Haus zu seiner Lebenspartnerin und die merkt, ja, es läuft wahrscheinlich nicht so gut, du, was ist los? Und dann erzählt er. Und dann sagt sie, relativ pointiert, verschaff dir eine Perspektive. Und dann sagt er, ich habe eine Perspektive. Und sie sagt, hast du nicht. Es sind etliche hier, die sind verheiratet. Ich weiß nicht, wer schon mal so mit seinem Ehepartner gesprochen hat. Verschaff dir eine Perspektive, speziell in einer schwierigen Situation. Und der Ehepartner sagt, ich habe eine Perspektive. Nein, hast du nicht. Jeder von uns hat eine Perspektive auf sein Leben oder für sein Leben. Und die Geschichte hier, die macht sehr schön deutlich, wenn es schwierig wird, wenn es nicht so läuft, wie wir das gerne hätten, dann kommt diese Perspektive so ein bisschen unter Druck. Und je nachdem kommen wir in Gefahr, dass wir abgleiten ins Jammern, in ein Selbstmitleid, in Resignation oder machen irgendwas Dummes. Was hast du für eine Perspektive auf dein Leben oder für dein Leben? Ich denke, die allermeisten Menschen und auch heute Morgen ihr, ich möchte ein gutes Leben führen. Die spannende Frage ist, was heißt das konkret? Und wenn wir darüber austauschen würden, dann würden wir merken, das bedeutet nicht für jeden haargenau das Gleiche. Das ist abhängig von der Persönlichkeit von jedem, aber seien wir ehrlich, die Idee von einem guten Leben ist auch geprägt von dem gesellschaftlichen Umfeld, in dem wir uns bewegen. Auch wenn wir uns das vielleicht nicht eingestehen wollen oder wenn wir das nicht merken, das wird einem spätestens dann klar, wenn man Menschen aus anderen Kulturen begegnet. Dann merkt man, für den sieht das Leben ganz anders aus. Der hat ganz andere Erwartungen auf das Leben, eine ganz andere Perspektive als wir, die wir relativ sicher und mit einem hohen Maß an Wohlstand leben. Die einen sagen vielleicht, die Perspektive für mein Leben, ich möchte etwas erreichen. Ich möchte Karriere machen, ich möchte mir noch mehr Wohlstand erarbeiten. Und andere sagen vielleicht, solche Ambitionen habe ich nicht. Ich möchte eigentlich ein bequemes Leben. Ich möchte mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel erreichen. Aber eben, das Leben tut uns nicht immer den Gefallen, dass das in Erfüllung geht, was wir uns wünschen. Und im Kontext eines christlichen Gottesdienstes stellt sich natürlich auch die Frage, was ist denn Gottes Perspektive auf dein Leben oder für dein Leben? Was möchte er mit dir verwirklichen? Was ist ihm wichtig für dein Leben? Dazu lese ich ein paar Verse aus Johannes 15. Johannes 15 vom Vers 5 an. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich selbst bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Jeder, der mit mir verbunden bleibt, so wie ich fest mit ihm verbunden bin, der bringt viel Frucht hervor. Denn es ist so, wenn ihr euch von mir trennt, dann könnt ihr überhaupt nichts bewirken. Wer nicht fest mit mir verbunden bleibt, der wird auf die Seite geworfen. Das ist wie bei den abgeschnittenen Weinreben. Sie vertrocknen dann und werden schließlich ans Brennstoff ins Feuer geworfen. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und wenn meine Worte in euch weiten Raum haben, dann könnt ihr im Gebet bitten, was immer ihr wollt. Und es wird für euch so geschehen. Die überragende Herrlichkeit meines Vaters zeigt sich darin, dass euer Leben viel Frucht hervorbringt. Und ihr euch dadurch als wahre Schüler, als wahre Jünger von mir erweist. So wie der Vater mir seine Liebe gezeigt hat, genauso habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe verwurzelt. Wenn ihr meine Anweisungen beachtet, dann bleibt ihr in meiner Liebe verwurzelt. Genauso habe ich die Anweisungen meines Vaters genau befolgt, und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude euch ganz erfüllt. Das ist meine Anweisung an euch. Ihr sollt einander in echter Liebe begegnen, genauso wie ich euch mit wahrer Liebe begegnet bin. Das ist ein Abschnitt aus den sogenannten Abschiedsreden Jesu. Jesu weiß, ich bin nicht mehr lange mit meinen Jüngern zusammen. Und er ist in diesen Abschiedsreden dabei, seine Jünger darauf vorzubereiten, dass er nicht mehr lange bei ihnen sein wird. Dass sie ihn irgendwann nicht mehr mit ihren fünf Sinnen wahrnehmen können, nicht mehr mit ihm sprechen können wie bisher. Und das Paradoxe ist, auf der einen Seite sagt Jesus, ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Und auf der anderen Seite sagt er hier in diesen Versen, die ich gelesen habe, ich möchte ganz nah bei euch sein. Ich möchte ganz eng mit euch verbunden sein und bleiben. Auch wenn ich äußerlich nicht mehr da bin. Und er betont hier sehr stark, die Liebe bleibt in meiner Liebe verwurzelt. Und er sagt sogar, und das ist wirklich gewaltig, so wie der Vater mich geliebt hat, so liebe ich euch. Das ist unvorstellbar. Je mehr man erkennt und begreift, wer der allmächtige, dreieinige Gott ist, umso unverständlicher wird diese Aussage. Aber sie ist trotzdem real. Und Liebe heißt, Jesus möchte mit jedem Menschen eine sehr enge und nahe Beziehung. Er möchte nicht unsere Feuerwehr sein, wo wir anrufen, wenn es brennt, Und wenn es nicht brennt, dann rufen wir nicht an. Er möchte mit jedem Menschen, mit jedem von euch, aber eigentlich mit jedem Menschen hier in Breitenbach und in der ganzen Umgebung eine sehr enge Beziehung haben. Das ist Liebe. Und Liebe heißt andererseits auch ganz unromantisch: Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote und meine Anweisungen befolgen. Das ist das, was man sonst als Gehorsam bezeichnet. Das hat nicht immer mit positiven Gefühlen zu tun, aber das gehört auch dazu. Man kann nicht sagen, ich liebe Jesus und man geht seine eigenen Wege. Und das Schwierige, gerade in den Abschiedsreden, ist von Johannes Kapitel 13 an, Jesus sagt den Jüngern verschiedene Dinge, er möchte sie darauf vorbereiten, dass er bald nicht mehr da ist. Und immer und immer und immer wieder entstehen Situationen, wo Jesus merkt, die verstehen mich nicht, die kommen nicht raus. Johannes 13, die Fußwaschung, Jesus will Petrus die Füße waschen und Petrus sagt, nein, pass auf, das geht nicht. Entweder wasche ich mir selber die Füße oder ein Sklave macht das, wir haben keinen, aber du nicht. Und Jesus sagt, doch, pass auf Petrus, du verstehst das jetzt nicht, ich muss dir die Füße waschen. Und Petrus sagt, aber dann wasch mich doch ganz. Nein, Petrus, nur die Füße. Und Jesus sagt dann, ich werde weggehen und ihr könnt nicht mitkommen. Ja, wo gehst du hin? Wieso können wir nicht mitkommen? Und Petrus sagt, mit dem Brustton der Überzeugung, Jesus, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Und Jesus wiederholt das nochmal. Petrus, du sagst, du bist bereit, mit mir in den Tod zu gehen. Jetzt hör ganz gut zu. Auf gar keinen Fall wird der Hahn zweimal krähen in der nächsten Nacht, bevor du mich dreimal verleugnet hast. Wo wir merken, Petrus hat nicht verstanden, um was es geht. Oder in Kapitel 14, da spricht Jesus vom Vater und Jesus sagt, ihr wisst ja, wer der Vater ist. Und da sagt Philippus, Jesus, kannst du uns den Vater zeigen? Und Jesus sagt, hey, Philippus, jetzt bist du so lange bei mir gewesen und du weißt nicht, wer der Vater ist. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich lebe und handle in seinem Auftrag. Ich verkörpere ihn. Und das im Kontext der Abschiedsreden, wo immer und immer wieder zum Vorschein kommt, die Jünger verstehen zentrale Dinge nicht. Also an Jesus Stelle hätte ich mich gefragt, oh Mama Mia, sind das die Richtigen? Die kommen nicht raus. Es ist für uns einfach, das so festzustellen, was die Jünger angeht. Aber ich weiß nicht, vielleicht kommt bei dem einen oder anderen von euch die Frage im Hinterkopf, kommen wir raus? Haben wir die entscheidenden Dinge erkannt und verstanden? Aber Jesus sagt auch in den Abschiedsreden, ich werde weggehen, aber ich schicke euch den Heiligen Geist. Und den braucht ihr unbedingt, sonst kommt ihr nicht raus. Ich schicke euch den Heiligen Geist als Stellvertreter, als Anwalt, als der euch lehrt und erinnert und euch hilft zu erkennen und zu verstehen. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist das etwas vom Wichtigsten, dass du immer alle Sensoren ausfährst, speziell beim Lesen der Bibel und in der Kleingruppe beim Hören einer Predigt. Jesus, was willst du mir sagen? Hilf mir zu erkennen und zu verstehen, was du mir sagen willst. Dass ich nicht zu denen gehöre, von denen man sagen muss, die kommen nicht raus. Und Jesus sagt, ich schicke euch den Heiligen Geist, er wird in euch sein. Und wieder kommt es zum Ausdruck, wie nah Jesus mit uns verbunden bleiben will, durch den Heiligen Geist. Oder auch hier, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und in der Luther-Übersetzung heißt das, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und der springende Punkt ist, Jesus will, dass wir Frucht bringen, aber er sagt jetzt nicht, ihr müsst euch anstrengen, dass ihr Frucht bleibt. Das soll nicht euer Fokus sein. Euer Fokus soll sein, in mir zu bleiben. Und wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann wird das Wachsen und Reifen von Frucht eine normale und natürliche Konsequenz sein. Das ist mein erster Punkt. Jesus will, und das ist seine Perspektive für unser Leben, dass wir nahe, ganz nah bei ihm sind. So nah wie irgend möglich. Wir als kleine Menschen, die ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte auf dieser Erde verbringen mit dem allmächtigen, ewigen Gott. Der zweite Punkt ist, Jesu Perspektive für unser Leben ist, wir sollen Frucht bringen. Jesus ist dabei, sich von seinen Jüngern zu verabschieden. Er sagt, ich bin nicht mehr lange da und ich will, dass ihr nachher weitermacht. Dass ihr mein Werk weiterführt auf dieser Erde. Eure Hände sollen meine Hände sein. Das, was ich auf dieser Erde getan haben will, das müsst ihr nachher machen. Das, was ich den Menschen sagen will, das sollt ihr ihnen sagen. Und wenn ich mir vor Augen führe, wie viel die Jünger nicht verstanden haben, muss ich sagen, hey Jesus, bist du dir bewusst, was du für ein Risiko eingehst? Wenn sie es nicht verstehen. Und das ist wirklich so. Gott ist ein großes Risiko eingegangen, als er den Jüngern gesagt hat, und jetzt seid ihr dran. Und das ist, wenn man in die Kirchengeschichte läuft, es ist wirklich nicht immer gut gelaufen. Aber Gott ist dieses Risiko bewusst eingegangen. Jesus sagt sogar in Johannes 14, ihr werdet die gleichen Taten tun wie ich auch. Und dann steht ein Satz, und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie ich ihn genau verstehen soll. Ihr werdet sogar noch größere Taten tun als ich. Wenn das nicht in der Bibel stehen würde und irgendeiner würde das von der Kanzel herunter sagen, in einem Buch schreiben, würde ich sagen, ja, das ist jetzt durch den Nabel. Aber es steht hier. Jesus will, dass wir Frucht bringen. Was ist Frucht? Manche Christen verstehen Frucht, das ist, wenn ein Mensch zu Jesus findet und sich bekehrt. Und das ist zweifellos eine der schönsten Früchte. Oder Frucht, manche verstehen darunter, was in Galater 5 steht, die Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 22, das, was der Heilige Geist in jedem Menschen hervorbringen will, Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Das ist auch Frucht, die Gott durch seinen Geist in jedem Menschen bewirken will, die heranwachsen, heranreifen soll. Aber ich glaube, es gibt noch viel mehr, was dazugehört. Als Jesus in der Synagoge von Nazareth war, hat er einen Abschnitt aus Jesaja 61 zitiert. Und in diesem Abschnitt wird vorhergesagt, was der Kernauftrag von Jesus ist, was er auf dieser Erde bewirken will. Und er sagt, ich bin gekommen, gesalbt vom Heiligen Geist, um Menschen aus ihren Gefängnissen herauszuführen, um Blinde sehend zu machen. Jesus ist gekommen, um Menschen zu befreien, weniger aus äußerlichen Gefängnissen. Und wir haben es heute im Gebet schon gehört, es gibt leider jetzt in diesem Moment viele Christen rund um den Globus, die irgendwo in einem Gefängnis sitzen, zu Unrecht, um Jesu willen. Ich kenne eine Missionarin, die lange in einem Land tätig war, in einem muslimischen Land, und irgendwann kamen die Behörden und sagten, ihr müsst gehen, ihr müsst raus, ihr seid Christen. Aber sie hat immer noch Kontakt mit Christen und sie sagt, wie schlimm das ist, wenn Menschen, die noch nicht lange Christ sind, wenn die ins Gefängnis kommen, sie sagt, und das erschüttert mich wirklich, die sind verwirrt. Wenn sie noch nicht lange Christ sind und sie ins Gefängnis kommen, die sind verwirrt. Ich finde das so schlimm. Jesus ist gekommen, Menschen aus ihren Gefängnissen herauszuführen, aus ihren gedanklichen Gefängnissen, aus ihren fixierten Denkmustern. So und so sieht ein gutes Leben aus. Aus Erstarrungen. Zuerst muss der sich bei mir entschuldigen und dann können wir über Versöhnung reden. Jesus ist gekommen, um Menschen frei zu machen. Er ist gekommen, um Menschen zu heilen. Er hat viele Menschen damals körperlich geheilt, er will auch Menschen an ihren inneren Wunden Heilung bringen. Das ist Frucht. Und seit Jesus nicht mehr da ist, möchte er das durch uns tun. Menschen aus ihren Gefängnissen herausführen, aus ihren inneren Gefängnissen. Menschen herausführen aus ihren Verletzungen und je nachdem auch aus ihren körperlichen Krankheiten heraus. Das können wir nicht einfach von uns aus machen. Das ist Frucht, die Jesus durch uns bewirken will, wenn wir eng mit ihm verbunden sind. Er möchte es durch uns tun. Und wenn wir uns umschauen in Europa, in der Schweiz, was passiert in den Gemeinden? Die Landeskirchen verlieren seit vielen, vielen Jahren Mitglieder und manchmal werden es sogar noch mehr. Die Freikirchen, die dümpeln so vor sich hin. Und da hat man den Eindruck, das ist irgendwie nicht ganz so, wie Jesus sich das vorgestellt hat. Was läuft hier nicht gut? Und es kann sich auch jeder fragen, was läuft in deinem Leben nicht gut? Wo klemmt es? Wo bist du blockiert? Wo hast du etwas nicht erkannt oder nicht verstanden? Jesus möchte, wenn du zu Jesus gehörst, Jesus möchte Frucht bringen in deinem Leben und durch dein Leben. Das ist seine Perspektive auf dein Leben und für dein Leben. Und dafür ist er Mensch geworden, dafür ist er auf diese Erde gegangen und hat das Nichtverstehen der Menschen ertragen. Ich weiß nicht, ob ich die Nerven gehabt hätte, so viel einfach zu merken. Jetzt haben sie schon wieder nicht verstanden. Und zwar die einen, die ihm vielleicht nur punktuell begegnet sind, aber auch seine eigenen Jünger, die 2-3 Jahre bei ihm waren. Und jetzt ist Jesus an dem Punkt, wo er weiß, jetzt ist eine ganz schwere Wegstrecke vor mir. Das, was jetzt kommt, das wird schlimm. Das ist das Härteste, was er in seinem ganzen Leben erfahren hat. Und das wäre eigentlich genau der Punkt, wo Jesus zu seinen Leuten sagen müsste, ey Leute, jetzt wird es gerade ein bisschen schwierig für mich, könntet ihr euch um mich kümmern? Aber das hat er nicht gesagt. Wobei in Gethsemane hat er gesagt, hey Leute, mir geht's nicht gut, wacht mit mir, unterstützt mich, betet mit mir. Aber sie hatten so gut gegessen und noch Wein getrunken und sind alle eingeschlafen. Das heißt, Jesus ist diesen Weg Mutter- und Vaterseelen allein gegangen. Und er hat zu seinem Vater gebetet, hey, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, diesem Schmerz, diesem Leid und diesem riesigen Elend, was auf mich wartet, auszuweichen, dann bitte. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So viel bedeutet es Jesus, dass wir eng mit ihm verbunden sind. Das ist unvorstellbar, aber es ist real. So viel bedeutet es, dem dreieinigen Gott nahe mit den Menschen zu sein und in ihr Leben hineinzuwirken. So viel bedeuten wir ihm und jeder Mensch auf dieser Erde, in der Nachbarschaft hier, in allen umliegenden Ortschaften. Und mein letzter Punkt, ja, was gibt es etwas, was wir ändern könnten oder ändern sollten? Ich denke, es ist ab und zu gut, wenn man sich selbst wie hinterfragt. Wenn man sich selbst fragt oder sich hinterfragt, wie intensiv ist meine Beziehung zu Jesus? War sie früher schon einmal intensiver und dann ist das irgendwie so lockerer und loser geworden und ja. Manchmal wird in der Bibel die Beziehung von Mensch und Gott verglichen mit der Beziehung von Mann und Frau. Es gibt leider in unserer Gesellschaft viele Ehen, die zerbrechen. Aber dann gibt es auch viele Ehen, da gehen Mann und Frau nicht auseinander, aber man hat sich irgendwie arrangiert. Man hat irgendwie Aufgaben und die Rollen wie verteilt. Der Mann verdient das Geld, die Frau gibt es aus. Oder umgekehrt. Oder beide arbeiten und beide geben es aus. Die Frau arbeitet im Haus und der Mann im Garten oder umgekehrt. Man hat sich arrangiert, aber Liebe im eigentlichen Sinne ist das weniger. Das ist eine Zweckgemeinschaft, eine Wohngemeinschaft. Aber dann gibt es auch Ehepaare, die wirklich ihr Leben miteinander teilen, die wissen, was sie aneinander haben und die wissen, hey, auf der Welt leben 8 Milliarden Menschen. Wenn du ein Mann bist, weißt du, es gibt ungefähr 4 Milliarden Frauen, aber ich glaube, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendeine andere Frau, wenn sie mich so gut kennt, dass sie mich so lieb hat. Und wo man merkt, die beiden, die haben es nicht nur gut miteinander, sondern es gelingt der Frau, etwas in dem Mann zu wecken, was sonst niemand gekonnt hätte. Und umgekehrt. Sie wachsen zusammen. Und sie werden wie, ja, in gewisser Hinsicht zu einer Einheit. Und so möchte Gott mit uns Menschen unterwegs sein. Keine Zweckgemeinschaft, sondern eine Liebesbeziehung. Wie nah bist du bei Jesus? Jetzt an diesem Tag, in diesen Tagen und Wochen. Was ist Gottes Perspektive für dein Leben? Ich möchte euch ein paar schwierige Fragen stellen. Wenn du wählen könntest zwischen Gesundheit und Krankheit, was würdest du wählen? Wenn du wählen könntest zwischen Reichtum und Armut, was würdest du wählen? Wenn du wählen könntest zwischen Anerkennung bei den Menschen oder Ablehnung, was würdest du wählen? Oder wenn du wählen könntest zwischen einem langen Leben oder einem verkürzten oder einem kurzen Leben, was würdest du wählen? Ich glaube, ich weiß, wie sich die meisten von euch entschieden hätten. Aber nah bei Jesus sein und, wie soll man sagen, die Perspektive von Gott für unser Leben zu erkennen und zu verstehen, heißt, das Höchste im Leben ist nicht, reich zu sein, gesund zu sein, anerkannt zu sein, ein langes Leben zu haben. Das Höchste im Leben, unserem Leben ist, eine enge und nahe Beziehung zu Jesus zu haben. In Gesundheit oder Krankheit. Reichtum oder Armut. Bei Anerkennung oder Ablehnung. In einem langen oder in einem kurzen Leben. Der Weg mit Jesus ist nicht immer leicht, aber du musst nicht die Schwierigkeiten suchen. Der springende Punkt ist, egal ob es gerade gut läuft oder nicht so gut läuft, Herr Jesus, hilf mir, dir zu dienen, dir treu zu sein, verfüge du über mich und mein Leben in jeder Lebenssituation. Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut, Anerkennung und Ablehnung in einem langen oder kurzen Leben. Es kann sich jeder auch zu Hause überlegen, bin ich dazu bereit? Ist das oberste Ziel meines Lebens, nah bei Jesus zu bleiben, unabhängig von den äußeren Umständen? Gottes Perspektive für die Menschen ist, er möchte sie lieben, er möchte, dass die Menschen diese Liebe verstehen, erkennen und erfahren und dass diese Liebe ihr Leben prägt, dass diese Liebe tief in sie eindringt, bis in tiefe Schichten der Persönlichkeit. Sie verändert, sie heilt, sie befreit und dass sie hingehen und diese Liebe anderen Menschen weitergeben. Auch den Mühsamen und den Schwierigen und denen, die nicht rauskommen und denen, die uns das Leben schwer machen, denen, die uns ablehnen, uns ignorieren, böse auf uns sind. Diese Liebe Gottes zu verkörpern, einfach den Menschen zu sagen, Gott hat dich lieb. Was machen die Leute mit diesem Satz? Du hast die ehrenvolle Aufgabe, wenn du Jesus kennst, diese Liebe Gottes zu verkörpern. Sie spürbar und erfahrbar zu machen für die Menschen in deiner Umgebung. Angefangen in der Familie, in der Nachbarschaft, der Verwandtschaft, der Freundschaft, am Arbeitsplatz, in der Ausbildung, im Seniorenclub. Die Liebe Gottes zu verkörpern. Kannst du dir etwas Ehrenvolleres vorstellen für dein Leben? Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo jeder für sich darüber nachdenken kann. Was heißt das für mich und mein Leben? Sind wir einen Moment still. Allmächtiger, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du gegenwärtiger Gott, der du mit liebevollen Augen auf uns siehst, mit barmherzigen Augen, und der du eine große Sehnsucht hast, dass du nah bei uns sein kannst und wir nahe bei dir sind. Ich bitte dich, vergib du uns, wo wir diese Realität und diese Wahrheit auf die leichte Schulter genommen haben, eigene Wege gegangen sind, uns von dir abgewandt haben und das Glück für unser Leben irgendwo anders gesucht haben. Und ich bitte dich, dass du deine Arme neu für uns öffnest und in uns den Wunsch stark werden lässt, zurück zu dir zu kommen. In deine enge Gemeinschaft, Herr Jesus. Und dass wir deinem Heiligen Geist Raum geben in unseren Herzen und auch hier in der Gemeinde, damit er in uns und durch uns seine Wirkung, seine heilsame Wirkung entfalten kann. Heilung und Befreiung. Liebe, Friede, Freude, Geduld. Und all die Dinge, die wir so nötig haben. Herr Jesus, nimm uns an deine Hand und zeige uns auch ganz persönlich konkret, was unser Leben, unsere Entwicklung, unser Nahesein bei dir hindert. Gib uns Kraft und Mut, die Schritte zu gehen, die du uns zeigst. Und begegne du uns auch jetzt, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern. Amen. Mit die Schülerstelle.
Nee, nee, das ist gut.